Ich bin jetzt verbunden mit Alper Aslan von der DATEV. Und ich kann mich erinnern, schon unser Kennenlernen war wirklich ein ungewöhnlicher Vorgang, denn ich habe ihn kennengelernt bei einer internen DATEV-Veranstaltung. Und das ist auch was, was mich sehr fasziniert. Die DATEV hat so die Idee, die digitale Transformation für die Mitarbeiter ständig zu unterstützen, indem sie jetzt 4-mal im Jahr so ein sogenanntes DATEV Digicamp macht. Und bei diesem Digicamp werden immer so etwa, ich glaube, 30% Externe mit eingeladen, weil die DATEV sagt, wir brauchen auch Anregung von außen. Wir wollen nicht bloß immer im eigenen Saft schmoren. Und ich war einer derjenigen, der jetzt schon 2-mal bei so einem DATEV Digicamp dabei sein durfte. Und dabei haben wir uns 2-mal auch persönlich gesehen. Das heißt, beim letzten Mal nur online. Und beim letzten Mal, Alper, hast du eine schöne Vorstellung gemacht von einer für mich völlig neuen Rolle. Du bist in einer Abteilung, die auch dafür sorgen soll, dass die Qualität der Software, der DATEV, kundenfreundlich sein muss und eine hohe Qualität haben soll. So, und jetzt stellt man sich unter Qualitätssicherung ja in der Regel Leute vor, die praktisch das, was produziert worden ist, nochmal prüfen und dann sagen, nee, an der Stelle gebe ich es wieder zurück und so. Und diesen Kontrollmechanismus, den hast du irgendwie für dich abgeschafft und hast einen ganz anderen Weg gefunden. Wie war eigentlich deine Überlegung dazu und was ist da dein Weg?
Hallo erstmal. Danke für die Einladung, Karl-Heinz. Ja, genau. Ich bin in einer Abteilung, die vor ungefähr 5 Jahren gegründet worden ist. Damals waren wir ein 4-Personen-Team. Man muss sich das vorstellen, dass DATEV mehr als 200 Produkte hat und jetzt mittlerweile mehr als 8000 Mitarbeiter. Mit anderen Worten, wir waren ein sehr kleines Team für das, was wir da leisten sollten. Der Auslöser des Ganzen war ein Produkt oder eine DVD. Wir liefern unsere Produkte über DVDs aus oder unter anderem über DVDs aus. Und dieses Produkt hat zu großen Problemen im Markt geführt und hat im Haus DATEV dazu geführt, dass wir uns die Frage gestellt haben, was können wir tun, damit so etwas nie wieder passiert. Und das Unternehmen hat dann viele Maßnahmen ergriffen, damit das eben nicht nochmal passiert. Und eine dieser Maßnahmen war es eben, dieses Team zu gründen. Das Team ist im Bereich User Experience aufgehängt und nennt sich neudeutsch Kundeneinbezug. Man könnte sagen, unsere Aufgabe war es, bei allen Produktentwicklungen, die auf diese DVD draufkommen oder eben an Kunden ausgeliefert werden, sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Kunden hinreichend berücksichtigt worden sind und dass diese Produkte eben so gestaltet sind, dass sie die Prozesse unserer Kunden bestmöglich unterstützen und auch eine Qualität haben, dass Kunden idealerweise ohne fremde Anleitung damit arbeiten können. Und das haben wir tatsächlich in den ersten beiden Jahren, in Ermangelung von anderen Prozessen, aber auch in Ermangelung von Ressourcen sehr stark über sogenannte Quality Gates gemacht. Das heißt tatsächlich ganz formal betrachtet, ich bin von Team zu Team gegangen mit meinen Kollegen und wir haben uns diese Produkte und die Änderungen aus Kundensicht zeigen lassen und haben immer wieder die Frage gestellt, inwiefern habt ihr das mit Kunden sichergestellt, dass das, was ihr macht, ihnen hilft, ihre Prozesse unterstützt, eine Verbesserung zu heute darstellt und so weiter. Genau, also wir haben das Quality Gates genannt. Und dadurch haben wir natürlich so ein bisschen so ein Bad Cop Image aufgebaut. Also diejenigen, die halt kommen, um sicherzustellen, dass die Produktqualität hoch ist. Wir hatten damals schon oder ich sag mal nach den ersten beiden Jahren erste Bestrebungen, die Dezentralisierung zu stärken. Aber ich sag mal, das Unternehmen war strukturell einfach noch nicht so aufgestellt, dass man sagen konnte, man befähigt jetzt Teams dazu, das zu können, was wir konnten, sondern wir haben dann eher gemerkt, das funktioniert so nicht und haben beschlossen, auf einen Dienstleistungsansatz zu setzen. Mit anderen Worten, die Teams haben immer mehr gelernt, dass es gut ist, was wir tun und dass es sinnvoll ist in der Produktentwicklung und kamen auch immer früher mit immer mehr Anfragen rund um Kunden und ihre Bedürfnisse auf uns zu. Und so konnten wir in den letzten 5 Jahren, das Haus in eine Richtung bewegen, immer mehr Kunden einzubeziehen. Und ja, eigentlich sind wir da ganz stolz darauf. Das zentrale Problem war aber, dass wir als Stabsstelle und Inhouse-Dienstleister natürlich eine Abhängigkeit zu uns geschafft haben. Also mit 4 Personen bei 240 Produkten war es zwangsläufig so, dass gewisse Wartezeiten entstanden sind oder bestimmte Fragestellungen auch nicht beantwortet werden konnten von uns aufgrund von mangelnden Ressourcen. Und jetzt ist es so, dass vor etwas mehr als einem Jahr die Organisation beschlossen hat, sich komplett umzustrukturieren. Das Projekt nennt sich Fit für die Zukunft. Das ist ja auch bei dem DigiCamp an mehreren Stellen sicherlich gefallen, das Wort. Letztendlich die große Zielsetzung ist es, die Wertschöpfung zu stärken, indem man die Dezentralisierung und die Autonomie der Wertschöpfungseinheiten in den Vordergrund rückt. Genau. Und für mich hat das dann eben bedeutet, dass ich mir die Frage stellen musste, was kann ich tun, damit quasi nicht mehr wie früher die Abhängigkeit von mir forciert wird, sondern was kann ich tun, um die Unabhängigkeit der Teams von mir zu stärken. Genau, und dann habe ich mir eben so ein Konzept überlegt, wie man das machen könnte. Und ja, seitdem machen wir das so.
Wie ihr es jetzt macht, das kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen beschreiben.
Ja, also das Konzept sieht vor, ich beschreibe noch mal kurz die alte Welt. In der alten Welt kam ein Team auf uns zu und sagte, wir sind uns unsicher, wie unsere Kunden heute arbeiten und wir möchten wissen, ob unsere Lösungsidee geeignet ist, um die Probleme des Kunden zu lösen. In der Vergangenheit wäre ich als Dienstleister in diese Teams gegangen, hätte dort punktuell, also bei der Beantwortung der konkreten Fragestellungen geholfen. Das hätte dann ein paar Wochen gedauert, bis wir da unsere Erkenntnisse gesammelt haben. Und dann hätte ich mit dem Team besprochen, was das bedeutet. Und dann wäre ich aber auch wieder weg gewesen, weil quasi unser Backlog voll war von solchen Anfragen von Teams. Und das erklärt auch, warum andere Teams letztendlich dann eine Wartezeit hatten. Das neue Konzept sieht vor, dass diese Wertschöpfungseinheiten, das sind nicht Teams, sondern größere Einheiten, die aus mehreren Teams bestehen, aus ihren Organisationseinheiten heraus Menschen suchen, von denen sie glauben, dass sie geeignet sind, um mit Kunden zu sprechen. Da gibt es von meiner oder unserer Seite jetzt keine verpflichtenden Vorgaben oder dergleichen, aber es ist schon so, dass in unserer Aufgabe ist es schon gut, wenn man nicht, ich sag mal, sehr introvertiert ist, wenn man eine einigermaßen verständliche Aussprache hat, wenn man ein guter Zuhörer ist, wenn man analytisch stark ist. Das sind Dinge, die wir mit den Wertschöpfungsverantwortlichen, jeder dieser Wertschöpfungsteams hat natürlich Product Owner beispielsweise, was wir mit denen besprechen und unsere, ja, ich sag mal, Soft-Skill-Anforderungen definieren. Und die Wertschöpfungsverantwortlichen schreiben dann beispielsweise einen Blog-Eintrag in ihren Bereichen und schildern, was quasi die Tätigkeit ist, die die Person ausführen soll. Und dann bewerben sich die Menschen, die einfach Lust auf diese Tätigkeit haben. So, und meine Rolle ist es, dass nicht mehr ich diese Fragen der Wertschöpfungseinheit aufgreife und ihnen bei der Beantwortung helfe und dann wieder weg bin, sondern ich begleite diese benannte oder benannten Personen in ihrem beruflichen Alltag. Das heißt, die Person macht eigentlich das, was ich mache, wird aber völlig ins kalte Wasser geschmissen. Mein Job als, ich nenne das Lernbegleiter, ist es, Angebote zu formulieren, damit diese Menschen in dieser Rolle, sag ich mal, aufgehen können und sie in einem Qualitätsniveau ausführen können, das wir für gut und richtig halten. Das ist auch letztendlich die Art, wie wir jetzt Qualität sicherstellen. Mhm. Also es gibt kein Quality Gate mehr oder ähnliches, sondern meine Aufgabe ist es einfach, den Menschen meinen Anspruch oder unseren Anspruch zu vermitteln, unsere Prinzipien zu vermitteln und sie im Alltag zu begleiten und zu beobachten, ob sie das genauso gut können, wie wir das können, aber nicht mit dem Ziel irgendwie, dass sie eine Kopie von mir werden, sondern mit dem Ziel, dass sie einfach den gleichen Anspruch haben, aber es auf ihre eigene Art und Weise machen.
Das ist ja in zweierlei Hinsicht interessant. Einerseits macht ihr oder bildet ihr euch die eigene Konkurrenz aus. Also ihr schafft euch damit ja irgendwo ab. Hochachtung, das ist ja selten, dass in einer Firma jemand sagt, okay, ich mache die anderen so fit, dass sie meinen Job auch machen könnten. Und andererseits sorgt ihr dafür, dass die auch wirklich in der Lage sind, das so richtig zu tun, so ähnlich wie ihr, vielleicht sogar noch in anderer Weise, so dass man sagen kann, da entwickelt sich auch was. Und du hast neulich auch mal berichtet, dass ihr Wert darauf legt, dass das eine Kompetenz wird, also dass die Leute auch wirklich handeln können. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Wir haben ja sonst so in der Weiterbildung immer so die Idee, wir bringen sie in ein Seminar und dann wissen sie, wie es geht. Aber wir wissen alle, das ist noch keine Kompetenz. Kompetenz hat man ja erst dann, wenn man es schon mal gemacht hat, wenn man gehandelt hat. Wie ist das bei euch? Was meinst du dazu?
Ja, genau. Also in dem Konzept, das ich erstellt habe, also Konzept heißt tatsächlich, es gibt eine PowerPoint-Datei, die dem Haus erklärt, was damit gemeint ist, unterscheiden wir zwischen Qualifikation und Kompetenz. Und ich glaube, es geht tatsächlich sogar ein bisschen weiter als das, was du geschildert hast. Gerhard Wohland spricht ja über Können oder über Talent. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar viel besser als man muss es mal gemacht haben. Also wichtig ist mir, ich vermittle den Teilnehmenden oder den Lernenden Wissen. Das nenne ich Qualifikation. Also es gibt im Rahmen dieser Lernbegleitung Schulungen, die letztendlich, ich sag mal, Frontalunterricht oder Workshop-Charakter haben. Ich habe mal ganz grob ausgerechnet, weil die Organisation das verlangt, so, ne, was kostet das, wenn ich das tue, habe ich mal ganz grob ausgerechnet, wie viel Zeit ich pro Kopf ungefähr investieren muss, also für jeden Lernenden, und ich bin auf einen absolut groben Schätzwert von circa 320 Stunden Zeit gekommen, die wir gemeinsam verbringen, nicht mit Lernen konkret, sondern mit dem Lösen von konkreten Problemen der Wertschöpfung. Ja, natürlich lernt man in der Zeit, aber eigentlich ist das jetzt keine Lernzeit im klassischen Sinne, ich bin jetzt mal weg für ein paar Tage und mache nichts anderes, sondern es ist eine Zeit, die wir an der Wertschöpfung gemeinsam arbeiten. Aber letztendlich ist es halt ein Invest. Also ich bin 320 Stunden mit der Person an der Tätigkeit.
Aha, 320 Stunden. Kann man sich das als eine Art Coaching vorstellen?
Ja, die Begriffsdefinition haben wir schon mehrmals diskutiert. Ich komme da gleich dazu. Vielleicht noch ein kurzer Gedanke zu dem Thema Können. Was ich sagen möchte, ist, das, was wir Kompetenz nennen oder was in dem Konzept als Kompetenz bezeichnet ist, sagt letztendlich, das theoretische Wissen sind circa 20 der 320 Stunden. Also die anderen Stunden sind sehr, sehr stark am gemeinsamen Arbeiten an Problemen. Und warum mir dieser Begriff der Kompetenz so wichtig ist, ist gar nicht dieses theoretisches Wissen in der Praxis anwenden, sondern das, was wir machen, hat immer mit Menschen zu tun. Also wir arbeiten mit Teams und müssen letztendlich Empathie zeigen und deren Probleme verstehen und denen Angebote kreieren, die ihnen in ihrem Alltag weiterhelfen, die gleichzeitig einen Qualitätsanspruch erfüllen. In diesem Zuge müssen wir mit Kunden interagieren, wir müssen Interviews führen, wir müssen sie moderieren. Und in diesen Situationen passieren immer wieder Dinge, die man nicht antizipieren kann. Also ich kann in der Wissensschulung nicht genau sagen, was jetzt in einem Gespräch passieren wird. Das ist unmöglich. Das heißt, ich beobachte, ob die Lernenden in der Lage sind, in Situationen, die wir nicht antizipieren konnten, das theoretische Wissen so zu verstehen oder so verstanden zu haben, dass sie in der Lage sind, selbstständig durch eigenes Nachdenken die Probleme, die entstehen, zu lösen. Und das ist das, was ich eigentlich mit Kompetenz meine. Weil am Ende ist es mir egal, ob sie, ich sag mal, das schulische Wissen 1:1 weitergeben können. Entscheidend ist, ob sie es in einer Art und Weise vermitteln können, dass es in einem geeigneten Kontext den anderen Teilnehmern, also dem Gesprächspartner, dem Team oder dem Kunden, so vermittelt werden kann, dass eine Lösung in der Situation entsteht. Also ich meine, das Gespräch kann einfach fortgeführt werden und alle haben verstanden, warum das wichtig ist und wie wir weitermachen. Und dabei ist es jetzt nicht wichtig, dass sie genau mein Wording verwenden oder genau das schulische Wissen verwenden, was ja oft in solchen Wissenstests letztendlich abgefragt wird. Also es wird ja am Ende in der Regel ein Vokabular abgefragt und ich sage ganz ehrlich, das Vokabular ist völlig egal. Wichtig ist, was sie im Alltag daraus machen.
Mhm. Ja, finde ich einen sehr faszinierenden Ansatz, denn Kompetenz, da bin ich voll bei dir, ist ja definiert als die Fähigkeit, auch in unvorhergesehenen Situationen angepasst, selbst gesteuert zu handeln, richtig zu handeln. Und das trainiert ihr auf die Art und Weise. Und wenn du sagst, von den 320 Stunden, die du jemanden begleitest, sind 20 Stunden so Input und der Rest ist eigentlich Arbeit, übliche Arbeit, wo du ein Stückchen daneben stehst und mit unterstützt oder kritische Fragen stellst. Wie sieht eigentlich so deine Arbeit aus? Was für Fragen stellst du? Wie begleitest du jemanden?
Ja, das ist eine gute Frage, die eigentlich ist sie aber auch ganz einfach zu beantworten. Ich bin extrem fremdgesteuert. Ich weiß nicht, ob das super geschickt ist. Also ich habe dieses Konzept Anfang des Jahres geschrieben und seitdem aber auch häufig verworfen. Also ne, der Alltag ist ganz anders als das, was man sich vorstellt, und jeder Tag ist anders. Aber das, was ich sagen kann, die Grundeckpfeiler sind, ich bin fremdgesteuert. Das ist das eine. Fremdgesteuert heißt, die Lernenden haben Angebote von mir erhalten, da komme ich gleich drauf, und diese Angebote können sie annehmen, indem sie mir Termine schicken. Also ich nutze Outlook, mein Kalender ist freigegeben für alle und ein Angebot ist beispielsweise, lass uns etwas gemeinsam vorbereiten, und ich sage in der Regel, das ist entweder ein einstündiger oder ein zweistündiger Termin, und den können sie dann bei mir buchen, wenn sie wollen. Also es basiert auf ihrer Freiwilligkeit. Und was sind das dann konkret für Angebote? Wenn ein Lernender feststellt, es gibt hier ein Problem in der Wertschöpfung und ich möchte dort helfen, dann gibt es in der Regel, auch das vermittle ich den Lernenden in der Grundlagenschulung, eigentlich 5 Phasen, die ich unterscheide. Also wenn es in irgendeiner Form um den Einbezug von Kunden in der Produktentwicklung geht, dann muss man in irgendeiner Form eine Art Kickoff machen. Ein Kickoff ist der Termin, an dem ich gemeinsam mit allen relevanten Stakeholdern bespreche, was ist eigentlich das, was ihr herausfinden wollt? Also wo ist eure Unsicherheit? Ich muss dort herausfinden, wer ist eigentlich euer Kunde? Wie definiert ihr den? Wie arbeitet ihr eigentlich heute? Wie sieht eigentlich der Nutzungskontext eures Kunden aus? Oder ich muss fragen, welches Problem löst ihr eigentlich für den Kunden? Wie relevant ist denn dieses Problem aus Kundensicht? Und dann möchte ich wissen, was ist denn euer Produkt? Also was macht ihr denn oder eure Dienstleistung? Was macht ihr denn, um die Probleme des Kunden zu lösen? Ich muss in irgendeiner Form darüber sprechen, mit wem ich sprechen muss. Ich nenne das Rekrutierung. Also wer ist die Person, die ich interviewen muss oder die Personen, die ich in einer Gruppe zusammenbringen muss, um relevante Antworten für euch zu bekommen? Dann muss ich tatsächlich in irgendeiner Form diese Interviews führen. Also ich muss eine Umfrage konzipieren oder ich muss Interviews konzipieren oder ich muss eine Fokusgruppe konzipieren oder einen Usability-Test konzipieren. Und das muss ich dann aber machen. Also es gibt dieses physische Durchführen des Kundeneinbezugs. Und dann habe ich ganz viele Informationen gesammelt und ich muss aus diesen Informationen gemeinsam mit dem Team in irgendeiner Form eine handlungsleitende Empfehlung entwickeln. Das heißt, ich muss irgendwie auswerten und einen Impact auf die Produktentwicklung haben. Das sind immer die gleichen 5 Phasen, unabhängig davon, was jetzt die konkrete Methode ist. Und mein Angebot an die Lernenden sind immer 3 Dinge. Das erste ist, lass uns gemeinsam den Termin vorbereiten. Also für jede der 5 Phasen habe ich ein Vorbereitungsangebot. Was bedeutet das konkret? Nehmen wir an, es geht um ein Interview mit einem Steuerberater, das irgendwie am Freitag, also morgen, stattfinden soll. Dann würde ich dir heute das Angebot machen und würde sagen, lass uns heute ein paar Stunden gemeinsam überlegen, wie das Interview laufen könnte. Ich erzähle dir von meinen Erfahrungen, was ich für Erfahrungen gemacht habe, was da passieren könnte. Ich gebe dir das theoretische Wissen, wie muss ich meine Fragen formulieren, damit sie objektiv, neutral und so weiter sind. Und wir üben das vielleicht sogar in dieser Zeit gemeinsam. Das ist das erste Angebot. Also lass uns das gemeinsam vorbereiten. Das zweite Angebot ist, du machst das Interview. Nicht ich, sondern du, weil du musst diese Erfahrungen sammeln. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Aber wenn du möchtest, komme ich mit dir in diesen Termin. Egal, was das jetzt ist, ob das ein Kundentermin oder ein Teamtermin oder ein Auswertungstermin ist. Ich mache das mit dir gemeinsam. Aber Achtung, in dieser zweiten Phase mache ich eigentlich nichts außer beobachten. Das heißt, ich bin als stiller Teilnehmer in einem Raum oder jetzt neuerdings über BlueJeans dann quasi in einem virtuellen Raum und höre nur zu. Aber, und das ist jetzt quasi Teil dieser zweiten Phase, des zweiten Angebots, wenn du eine Unsicherheit spürst, also du bist in einer Situation und du sagst, ich weiß nicht weiter, dann kannst du die magischen Worte sagen, mich würde interessieren, was Alpa dazu sagt. Und wenn du das sagst, dann schalte ich mich in dieser Situation ein und gebe dir in der Situation Sicherheit und Rückendeckung. Und das dritte Angebot ist, wenn du möchtest, können wir gemeinsam nach dem Termin, egal welcher Termin von den fünfen es war, reflektieren, was ich beobachtet habe, wie du dich gefühlt hast und was ich vielleicht beim nächsten Mal einfach anders machen könnte. So ein grundsätzliches Prinzip von mir ist aber, dass ich den Lernenden ein sehr, sehr gutes Gefühl geben möchte, weil, wie gesagt, die Situationen sind komplex. Wir haben mit Menschen zu tun, die Situationen sind sehr häufig unberechenbar und es gibt eigentlich nicht richtig oder falsch im Verhalten, sondern in der Regel sind das Tipps, was man besser machen könnte, damit eine Situation nicht so wird, wie sie gewesen ist oder welche Frage ich vielleicht noch zusätzlich gestellt hätte, aber in der Regel eine sehr bestätigende und unterstützende, also eine motivierende Funktion, die ich da versuche einzunehmen.
Mhm. Sag mal, Alper, wenn du 320 Stunden für eine Person brauchst, denn bloß mal so überschlagen, dann sind es ja so rund 8 Wochen. Das heißt, genau, du schaffst im Jahr vielleicht 6 solche Begleitungen, mal ganz grob über den Daumen gepeilt. Das ist ja ein ganz schöner Aufwand. Würden jetzt andere sagen, Mitarbeiter fit zu machen, wenn wir praktisch eine Person dafür abstellen, 6 Leute im Jahr schlau zu machen. Wie wirkt sich das in der Organisation aus? Und macht ihr das ja noch nicht so lange. Aber gibt's schon irgendwelche Rückmeldungen, irgendwelche Ideen, wo ihr merkt, oh, das hat auch eine Wirkung auf Softwareentwicklung, die wird auch besser dadurch?
Ja, also vielleicht auch dazu kurz, rein kalkulatorisch kam ich auf den Wert von 4 Personen, einfach wegen Urlaubszeiten und so weiter. Okay. Mhm. Und tatsächlich auch, es gibt halt nicht so viele Kundeneinbezüge, also vielleicht sollte man es zum Konzept noch dazu sagen. Wir haben definiert, was sind eigentlich Standard-Dinge, die jeder können müsste. Also ich sag, wir haben ja eigentlich blutige Anfänger in der Rolle. Das sind ja Quereinsteiger in der Regel, die aus anderen Rollen in diese Rolle wechseln oder in diese Kompetenzen erwerben, sagen wir es so, zusätzlich. Und ich möchte aus diesen Lernenden eigentlich Fortgeschrittene machen. Und ich habe Fortgeschrittene so definiert, dass ich gesagt habe, die sind in der Lage, die typischen Anfragen, die aus einem solchen Wertschöpfungsteam kommen, ich sag mal zu 90% selbstständig zu bearbeiten. Also mit anderen Worten, ohne die Hilfe eines zentralen Teams zu benötigen. Und dafür musste ich das Spektrum dessen, was ich kann, runterdampfen. Also ich sag mal, es gibt unfassbar viele Methoden, die man anwenden kann beim Thema Kundeneinbezug oder beim Thema User Experience. Wir haben uns aber auf 4 Methoden fokussiert. So, das ist also das Ziel, erstmal sie fit zu machen bei diesen 4 Methoden. Im Alltag stelle ich fest, dass ich circa 6 Personen schaffe, aber man merkt halt auch, je mehr Leute man dazu nimmt, je mehr Personen oder Lernende man im Alltag begleitet, desto schwieriger wird es für die im Kalender einen freien Termin zu finden. Ja, also das heißt, sie haben das Gefühl, sie werden nicht hinreichend unterstützt, weil ich eben nicht bei beiden Terminen gleichzeitig sind. Die finden ja parallel statt zum Beispiel. Also der eine hat das Interview mit dem Steuerberater, ein anderer hat ein Interview mit einem Lohnsachbearbeiter und ich kann nicht bei beiden gleichzeitig sein. Und dann gibt es eben immer wieder die Reflexion zu sagen, okay, ich habe dich jetzt gebraucht, wie können wir das sozusagen verbessern? Und deine Frage war ja, wie ich sozusagen im Haus merke, ob sich jetzt etwas verbessert oder nicht. Also das eine ist, ich merke absolut einen Rieseneffekt, aber ich merke ihn noch nicht irgendwie jetzt in der Produktqualität, sag ich mal, wie du es als Frage auch formuliert hast, weil letztendlich, es gab uns ja vorher schon. Also wir haben ja davor schon Kundeneinbezüge gemacht in einer sehr hohen Qualität, weil wir als Dienstleister ja schon da waren. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, die Produktqualität hat sich schlagartig super verbessert, dann würde ich mir selber ins Fleisch schneiden. Das glaube ich tatsächlich auch gar nicht. Das ist ja auch gar nicht der Anspruch. Der Anspruch ist eigentlich, dass die Teams, also die Menschen, mit denen wir im Alltag zusammenarbeiten, das Gefühl haben, dass sie, also erstens die Lernenden, dass sie das Gefühl haben, ich entwickle mich persönlich weiter, ich werde viel autonomer. Und dass die Wertschöpfungseinheiten selbst, also die Product Owner, sagen, es ist jetzt viel schneller, viel unbürokratischer, viel tiefer mit einem höheren Fachwissen, weil jetzt eben nicht ein Fremder kommt, sondern jemand aus der Wertschöpfungseinheit, der die Produkte und Kunden viel besser kennt als ich, den gleichen Qualitätsanspruch an den Tag legen kann wie ich. Und in Summe muss ich sagen, ja, also die Lernenden sind sehr glücklich, weil sie die eigene Wirksamkeit spüren. Das reflektieren wir in regelmäßigen Lernentwicklungsgesprächen, nenne ich es jetzt mal. Auch das könnten wir vertiefen, wenn du möchtest. Aber auch die Teams, die die eigentlichen Nutznießer sind, sind sehr, sehr glücklich. Das äußern sie zum Beispiel in Blogbeiträgen, wo man sieht, wie positiv sie quasi über die Disziplin und über die Ergebnisse sprechen und wie es ihnen dabei geholfen hat, bessere Entscheidungen zu treffen. Und ich sag mal, das Haus zeigt mir natürlich auch, dass sie das wertschätzen, weil erstens eine zweite Person jetzt das macht, was ich tue. Seit 1.7. bin ich nicht mehr alleine, sondern wir sind jetzt zu zweit in der Rolle. Was ja zeigt, okay, auch das Management, sage ich mal, sieht diesen Effekt und möchte den Weg weiter unterstützen. Plus, es gibt ein paar Begrifflichkeiten, also zum Beispiel den Begriff des Lernbeschleunigers, den ich irgendwann mal eingeführt hatte, von dem ich einfach merke, dass es jetzt rein qualitativ, dass er in der Sprache des Managements auch immer häufiger stattfindet. Beispielsweise sagt meine Vorständin, dass sie möchte, dass alle Einheiten in ihrem Bereich so agieren. Du könntest das jetzt interpretieren als, ja, diese alten Stabstellen, die einen Quality Gate Anspruch hatten, sollen die Art und Weise, wie sie arbeiten, ändern und eben mehr zu einem Lernbeschleuniger werden, statt zu einem Quality Gate. Also es ist so eine Art prototypische Umsetzung, wie wir uns die Zusammenarbeit zwischen den ehemaligen Stabstellen und den Wertschöpfungseinheiten vorstellen.
Oh ja, Lernbeschleuniger, das ist ja ein richtig schönes Wort. Du hast vorhin so von Lernerfolgsgesprächen oder sowas ähnlichem gesprochen. Ja. Vielleicht kannst du die auch wirklich noch ein bisschen erklären. Denn dieses, wie man Lernen beschleunigt, ist natürlich eine Frage, die vielen im Moment wahrscheinlich im Kopf rumgeht.
Ja, es ist der Begriff ist viel diskutiert worden, auch tatsächlich intern. Das, was ich ursprünglich damit meinte, war Folgendes. Wir waren ja diese Stabstelle, die Qualitätsansprüche sicherstellen wollte. Und als dieses Projekt Fit für die Zukunft kam und wir die Organisation umgestellt haben, war es auch für uns erst einmal überraschend, dass dort geschildert war, dass diese Kompetenzen, die vorhin an der Stabstelle lagen, jetzt in den Wertschöpfungsteams gesehen wird. Also da gab es einfach Diagramme, wo man gesehen hat, dass dieser Kundeneinbezugsexperte, haben sie es genannt, nicht mehr in einer Stabstelle aufgehängt ist, sondern in den Teams aufgehängt ist. Okay, das war erstmal für mich persönlich eine Überraschung. Im Team haben wir dann beschlossen, also mit den vier Personen, die wir damals waren, oder damals waren ein paar mehr schon, haben wir besprochen, was heißt denn das für uns? Und wir haben dann gesagt, lass uns das ausprobieren, was das dann bedeutet. Ich habe dann vereinbart mit meiner Teamleiterin, dass ich in eine Wertschöpfungseinheit gehe und dort 3 Monate operativ mitarbeite. Also ich arbeite nicht mehr dieses klassische Backlog ab und bin nicht mehr der Dienstleister, wie wir es gemacht haben, sondern ich tue so, als wäre ich ein vollwertiges Mitglied dieser Wertschöpfungseinheit und arbeite dort mit. Da haben wir sehr viele Erfahrungen darüber gesammelt, wie es sich anfühlt, quasi das zu tun. Und ich habe da ein Erlebnis aber gehabt. Und dieses Erlebnis war, dass ich den Eindruck über mehrere Gespräche hatte, dass die Kollegen denken, dass ich gekommen bin, um sie zu bevormunden. Also so, wie es vorher war. Ja, also da kommt ja dieser Qualitätsanspruchsmensch, Quality Gate Mensch und ist jetzt plötzlich bei uns. Und die Befürchtung war in meiner Wahrnehmung da, dass ich immer noch so agiere. Und ich habe das damals zu einem Intranet-Beitrag gemacht. Also ich habe dort die Frage gestellt, man könnte sagen, an meine eigene Führungslinie, weil ich öffentlich die Diskussion wollte. Also ich habe gesagt, ich nehme diese Unterschiede wahr. Ich möchte gerne als Lernbeschleuniger agieren. Also ich möchte dabei helfen, dass die Menschen dort lernen über Kunden und ihre Bedürfnisse. Das war das Eigentliche, was ich sagen wollte. Und eben nichts dieses, ich möchte die Qualität kontrollieren. Letztendlich habe ich nach der offiziellen Legitimation gesucht von meiner Linie, dass sie sagen, ja, wir wollen das auch. Also wir wollen eben, dass du loslässt und eben nichts mehr dieses Quality Gate machst, sondern dass du dabei hilfst, dass die Teams lernen. Und das, deswegen sage ich, wenn heute das Top-Management der DATEV den Begriff Lernbeschleuniger verwendet, dann verstehe ich das als Erlaubnis, so zu agieren, sozusagen, wie ich das jetzt tue. Hätte damals die Organisation gesagt, unser Anspruch ist es, dass du immer noch die Qualität sicherstellst, dann hätte ich ganz anders agieren müssen. Dann hätte ich ein ganz anderes Konzept erstellen müssen. Ich sage mal beispielsweise, hätte ich dann nicht beraten, sondern dann hätte ich durchgesetzt, dass etwas passiert. Und das ist eine ganz andere Haltung, die ich dann an den Tag gelegt hätte. Und das Konzept würde ganz anders aussehen.
Also dieses Thema Lernbeschleunigung ist es ja dann auch wirklich. Also mal unabhängig von deiner politischen Hintergrundidee, es da durchzusetzen. Wenn doch Lernen wenn doch Veränderungen in den Abteilungen selber in Richtung bessere Qualität, bessere Kundenabstimmung passiert, dann färbt es, wenn das einer der Kollegen macht, färbt es ja auch auf ganz andere Art und Weise auf die Kollegen wiederum ab. Dann entsteht ja praktisch so ein Weiterentwicklungseffekt innerhalb des Teams. Und damit geht es natürlich schneller, als wenn man, ich sag mal, im Extremfall sagt, okay, ihr müsst jetzt alle erstmal warten, bis euer Seminartermin dran ist und dann könnt ihr das alles umsetzen. Naja, also von daher einerseits Beschleunigung und andererseits, ich glaube, auch viel mehr Treffsicherheit, denn die Leute, die tagtäglich irgendwas tun, kennen ihre Probleme und wissen, an welchen Problemen sie am besten arbeiten. Damit wird so ein selbstgesteuerter Lernprozess, und selbstgesteuerte Lernprozesse sind mindestens effektiver und ich bin sicher auch sehr viel schneller als die fremdgesteuerten Lernprozesse. Also insofern passt es meiner Ansicht nach auch da noch ganz gut.
Ja, absolut. Ja. Du wolltest noch die Lernentwicklungsgespräche wolltest du.
Genau, Lernentwicklungsgespräche, was ist das?
Ja, also bei uns nennen wir das Neudeutsch Learning Experience Curve, also die Kurve der Lernerfahrung. Ist eigentlich letztendlich als ehemaliger Marktforscher habe ich mal überlegt, wie kriegst du das möglichst objektiv hin, dass du ein Feedback der Lernenden erhältst, weil für mich, ich bin ja ins kalte Wasser geschmissen worden, also ich komme ja aus der Fachlichkeit und bin ja kein Learning and Development Mensch oder so, sondern ja, ich habe mit dem Thema vorher keine Berührungspunkte gehabt und wollte das eben reflektieren mit den Lernenden. Und das sieht so aus, dass wir einfach uns monatlich mit den Lernenden zusammensetzen, circa für eine Stunde, und dann immer die letzten 4 Wochen reflektieren. Das heißt, tatsächlich, die Lernenden machen in der Regel dann ihren physischen Kalender auf und reflektieren nochmal, welche Termine hatten sie da, welche Themen haben sie da bearbeitet, und sollen der Woche dann quasi in Summe immer einen Wert geben zwischen 0 und 10 Punkten. 0 bedeutet, die Frage lautet übrigens, wie ging es dir in deiner Rolle als Lernender für das Thema Kundeneinbezug oder UX Research? Und dann sagen die eben, keine Ahnung, ich habe mich gefühlt wie eine 7. Der Wert an sich ist mir gar nicht so wichtig, sondern dann geht es eben um die Frage, okay, was hat dazu geführt, dass dieser Wert verglichen zur Vorwoche gestiegen ist, oder was hat dazu geführt, dass der Wert nach unten gezogen worden ist? Und ich versuche eben immer herauszuarbeiten, was war positiv in der Woche und was war negativ in der Woche. Und wir nennen das deswegen Lernerfahrungskurve, weil wir diesen Punktewert tatsächlich in einem Zeitstrahl abtragen pro Woche und einfach, ich sag mal, in der idealen Welt nach den 320 Stunden, die sich ja aber über einen Zeitraum von circa 12 Monaten verteilen, dass die Kollegen dann irgendwann bei der 10 angekommen sind. Also, dass sich die Erfahrung und die Sicherheit, die sie selber spüren, von Woche zu Woche verbessert. Das wäre eigentlich meine Wunschvorstellung.
Mhm. Das macht ihr jede Woche, und wie lange dauert so ein Gespräch?
Nee, wir machen das einmal im Monat und reflektieren etwa die letzten 4 Wochen. Genau, und das Gespräch dauert, je nachdem, wie viel Zeit im Kalender sind, in der Regel, sag ich mal, blocken wir 60 Minuten, und so ein Gespräch dauert in der Regel so circa 45 Minuten. Aber wenn wir weniger Zeit haben, haben wir es auch schon eine 30 hinbekommen.
Ja, und desto öfter die Leute das mit dir gemacht haben, also ich sag mal, nach dem 10. Monat können die das im Grunde genommen auch alleine machen und sind wahrscheinlich schon auf einem höheren Punktewert, weil sie jetzt so das Gefühl haben, ja, ich pack das, ich krieg das auch alleine, ich krieg meine Entwicklung auch alleine ganz gut in den Griff, oder?
Absolut. Also tatsächlich ist es so, dass ich nicht mit 4, also beziehungsweise zur Hochphase hatte ich jetzt 7 Lernende gleichzeitig in Begleitung, aber ich habe ja nicht mit allen gleichzeitig tatsächlich begonnen, sondern ich habe begonnen im Februar mit einer Person und ich hatte gestern ein Gespräch tatsächlich mit der Person in der Art und es war schön festzustellen, dass sie bei bestimmten Methoden, also konkret immer dann, wenn es um persönliche Interviews am Telefon mit Kunden geht, dass sie das schon sehr, sehr gut selbstständig hinbekommt und mich eigentlich in den Prozess, also das Angebot von mir ist vorzubereiten, gemeinsam durchzuführen und zu reflektieren, nicht mehr so häufig in Anspruch genommen hat, wie sie es am Anfang noch getan hat. Und in der Reflexion hat sie gesagt, in dieser einen Methode glaubt sie, dass sie das jetzt ganz gut ohne mich hinbekommt. Also es ist ja nicht nur ein... Ich bin eine 10 insgesamt oder halt eine 8 oder sonst irgendwas, sondern ich bin jetzt methodisch bei einer bestimmten Methode so fit, dass ich dich nicht brauche. Das heißt ja nicht, dass es nicht noch andere Methoden gibt, bei denen sie mich brauchen wird und das punktuelle Angebot annehmen wird. Das bedeutet ja für mich auch, dass mein zeitlicher Invest einfacher wird, weil sie nur noch bei manchen Fragestellungen auf mich zukommt. Also tatsächlich, die Lernbegleitung nimmt auf einem ganz natürlichen Wege, sage ich mal, im Zeitverlauf ab, sodass ich neue Leute in das Programm aufnehmen kann und meinen Fokus sozusagen auf diese Menschen ersetzen kann.
Du hast jetzt ein paar Mal eigentlich beschrieben, dass alle Initiative, mit dir in Kontakt zu kommen, immer von den Lernenden ausgeht. Also die müssen bei dir einen Termin im Kalender machen.
Ja.
Also wenn sie den nicht machen, dann findet das Gespräch nicht statt. So, und das klingt so ein bisschen danach, als hätten die auch Lust, das mit dir zu machen. Also es ist ja eigentlich ungewöhnlich, dass jemand sagt, oh, ich brauche immer Hilfe. Wie ist das überhaupt? Ihr habt auch gesagt, die müssen sich bewerben, um da mitzumachen. Wie ist so das Interesse der Leute, in so eine Rolle zu kommen?
Also sagen wir es mal so, es gibt sehr viele dieser Wertschöpfungseinheiten. Wir als zentrales Team oder ich als Lernbegleiter kann ja nicht unendlich viele Leute gleichzeitig aufnehmen. Das heißt, wir gehen gezielt auf die Wertschöpfungseinheiten zu und sagen, keine Ahnung, wenn das ein, ich sage jetzt mal 30-Mann-Team wäre, also nicht ein Team, sondern eine Abteilung letztendlich, die aus mehreren Teams besteht und insgesamt 30 Personen umfasst, dann würde man sagen, keine Ahnung, ihr braucht vielleicht einen. Manchmal sagen wir, wenn sie größer sind, ihr braucht vielleicht 2 Personen, die in die Lernbegleitung aufgenommen werden. Und dann liegt es aber an dieser Einheit selbst zu entscheiden, wer aus meiner Einheit ist denn da geeignet dafür. Mein Lieblingsbeispiel ist eben eine Einheit, die dann einen Blogbeitrag geschrieben hat und geschildert hat, wie die Tätigkeit ist und einfach die Menschen in der Einheit gefragt hat, wer von euch kann sich das vorstellen, wer möchte das denn gerne machen. Und diese Person, ich sag mal, bewirbt sich dann bei uns, das klingt jetzt total schlimm, ist aber tatsächlich, meldet sich halt einfach und wir machen Termin aus. In diesem Termin sind wir in der Regel, oder es gibt 2 Termine, aus unterschiedlichen Gründen. In dem einen Termin sitze ich als Lernbegleiter plus eine Person, die Fachlichkeit mitbringt, also bisher war das immer meine Teamleiterin, und wir führen ein Dreiergespräch. In diesem Dreiergespräch, sag mal, meine Teamleiterin hat eher dieses, ich prüfe die Fachlichkeit, also wie ist deine Gesprächsführung und so weiter, traust du dir das zu, also eher auf der Ebene. Der Lernende selber reflektiert, warum möchte ich das eigentlich machen, was ist meine Motivation, kann ich mir das vorstellen? Und meine Rolle ist es eigentlich, aus meinem Alltag zu erzählen, so wie ich es dir jetzt auch erzählt habe. Einfach, weil ich sage, okay, wir werden jetzt über das nächste Jahr oder vielleicht auch noch länger 320 Stunden gemeinsam verbringen. Ich sag mal, in der Organisation bin ich relativ bekannt, und jetzt nicht bei jedem unbedingt der beliebteste, sage ich jetzt mal, einfach aufgrund der Art und Weise, wie ich in der Vergangenheit kommuniziert habe. Und das ist halt wichtig, das klarzustellen. Also wir werden als Paar letztendlich sehr viel Zeit miteinander verbringen. Und das ist mir dann wichtig, dass wir da eine bewusste gemeinsame Entscheidung treffen. Tatsächlich ist es so, dass wir noch keinen Lernenden jetzt abgelehnt haben. Ich habe immer gesagt, das Einzige, was ich mir herausnehmen würde, ist, ich würde jemanden ablehnen, wenn ich das Gefühl hätte, die Person macht das nicht freiwillig, sondern wurde in irgendeiner Form von dem Team oder der Wertschöpfungseinheit gedrängt, das zu tun. Dann würde ich das einfach mit den Verantwortlichen dieses Wertschöpfungsteams besprechen und würde sagen, okay, wir brauchen jemand anders. Das wird nicht funktionieren, wenn das nicht auf Freiwilligkeit basiert. Mhm. Genau. Also das heißt, es kommt von denen, wir führen diese Gespräche. Ich hatte gesagt, es gibt dann noch ein zweites Gespräch. Das zweite Gespräch ist mit der disziplinarischen Führungskraft der Person. Das hat einfach den Grund, die disziplinarische Führungskraft verliert eigentlich den Kontakt zu der Person. Und wir haben bei uns halt tatsächlich weiterhin noch klassische Führungsaufgaben. Also es gibt beispielsweise noch Mitarbeitergespräche. Und die Führungskraft selber ist ja dann aber weit weg von der Tätigkeit, weil die Führungskraft ja auch nicht diesen Background hat, den ich jetzt habe. Das heißt, ich erkläre der Führungskraft dort, wie das Konzept aussieht. Ich erkläre der Führungskraft, dass wir hier 320 Stunden investieren und möchte eigentlich das Commitment auch der Organisation, sage ich mal, dass der Lernende diesen Freiraum auch erhalten muss und dass da jetzt nicht irgendwie später irgendwie Verdutzung oder jemand verdutzt ist, dass wir dann so viel Zeit dafür brauchen, dass da Transparenz herrscht. Und ich mache dort aber auch ein Angebot, nämlich, dass wir auch mit der Führungskraft einmal im Monat den Lernerfolg gemeinsam reflektieren können, damit die Führungskraft später sozusagen auch eine einfachere Einschätzung dann zum Beispiel beim Mitarbeitergespräch abgeben kann.
Ist also letztendlich dann gemeinsam mit dem Lernenden, oder?
Das eigentliche Mitarbeitergespräch würden Sie zu zweit machen, aber in diesem Ich gebe der Führungskraft oder anders, die Führungskraft, ich und der Lernende gemeinsam, es ist ein Dreiergespräch, reflektieren einfach auch da wieder, ich sag mal, den letzten Monat. Mhm. Ja, man reflektiert wieder nicht so konkret, wie wir es in dem Zweiergespräch gemacht haben, sondern eigentlich, wir beginnen halt mit der Lernende erzählt, was er in den letzten 4 Wochen gemacht hat, was er gelernt hat, wie er sich fühlt. Die Führungskraft reflektiert, was sie aus dem Team, aus der Wertschöpfungseinheit wahrgenommen hat. Also gab es da irgendwie Dinge, die aus Sicht des Teams gut liefen und so weiter. Und ich reflektiere einfach nochmal, wie toll der Lernende in den letzten 4 Wochen sich weiterentwickelt hat. Das habe ich jetzt bewusst so gesagt. Also ich habe dort auch tatsächlich den Anspruch, sehr, sehr positiv über den Lernenden zu sprechen. Weil was soll ich in so einer Konstellation über die Dinge erzählen, die nicht gut gelaufen sind? Ich erzähle halt dann, sobald wir etwas können, darüber, dass wir es können und nicht, dass wir jetzt irgendwie 3-mal das versucht haben und es halt bei den ersten 3-mal nicht geklappt hat. Scheiß drauf, beim 4. Mal kann die Person das und ich erzähle beim 4. Mal, wie toll das war, dass sie das kann. Mhm. Und dadurch entsteht natürlich eine sehr, sehr positive Atmosphäre für den Lernenden und sagen wir es mal so, die kommen jetzt gerne auf mich zu.
Ah, sehr schön. Also das klingt ja nach einem wirklich erfolgreichen Modell. Und ja, Alpa, ich habe es ja neulich als Tweet schon mal formuliert. Ich habe so den Eindruck, du machst uns Learning Professionals hier wirklich vor, wie man Kompetenzentwicklung begleitet. Wir haben ja sonst immer in der Weiterbildung so die Idee, wie ich es vorhin schon mal formuliert habe, wir bringen sie ins Seminar, dann weiß man, wie es geht, aber man hat es noch lange nicht getan. Und Kompetenz entwickelt man ja wirklich erst, indem man diese Erfahrung sammelt im Tun. Und du begleitest die Leute bei ihrem eigentlichen Job sorgst damit dafür, dass wirklich Kompetenz entsteht und man darüber auch reflektiert und darüber auch sehr viel Selbstbewusstsein kriegt, um damit es in Zukunft noch besser zu machen und vielleicht sogar andere Kollegen mitzureißen. Also das ist so der Start für eine lernende Organisation, habe ich so den Eindruck. Das geht sicherlich weiter. Was könntest du dir vorstellen, wie viel von solchen Lernenden wird es in der DATEV bei den 8000 Mitarbeitern irgendwann mal geben, die so begleitet werden, oder wie viele Lernbegleiter könnte man sich für die DATEV vorstellen?
Also ich kann es nur für meine Rolle beantworten. Für meine Rolle haben wir eine Schätzung, dass 30 solcher Lernenden ausreichen werden.
30 also für wie viel Software?
Lernende. Ja, für in etwa 30 Wertschöpfungsteams, also größere Einheiten, sage ich jetzt mal. Ja, aber das ist jetzt eine ganz grobe Schätzung. Es könnten auch 40 oder vielleicht 50 werden. Aber es wird nicht irgendwie in die Hunderte skalieren. Aber es gibt ja viele andere Rollen oder Stabstellen aus der Vergangenheit und damit Kompetenzen, die in einer ähnlichen Art und Weise natürlich in die Organisation getragen werden könnten, in die Wertschöpfungseinheit getragen werden könnten. Das heißt, das Potenzial für so etwas ist sehr, sehr groß. Ich habe in dem Kontext noch einen Gedanken, also weil du gesagt hast, also dein Tweet, der war so ein Gänsehaut-Tweet für mich, das vielen lieben Dank dafür, das war großartig. Aber ich möchte in dem Kontext einfach die Rolle von unserer, ich nenne es jetzt mal Weiterbildung, also denjenigen, die in der Vergangenheit Personalentwicklung gemacht haben, die Weiterbildung gemacht haben, auch nochmal irgendwie in ein gutes Licht rücken. Also böse Stimmen sagen ja, dass ich, also böse in dem Sinne, ähnlich wie es auch in deinem Tweet war, dass das, was ich mache, denen jetzt zeigt, wie es wirklich geht. Aber das glaube ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe aus der Weiterbildung sehr, sehr gute und kompetente Ansprechpartner, die mich auch begleiten in diesem Prozess und mir dabei helfen, einfach das Thema Lernen und Lernbegleitung zu reflektieren. Ich hatte am Anfang, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, geschmunzelt, als du gefragt hast, ist das ein Coaching? Und ich habe die Frage ja gar nicht beantwortet. Also es geht da so um Begrifflichkeit. Ich weiß gar nicht ganz genau, was ist überhaupt ein Coaching? Ja, die Leute sagen, ist das jetzt ein Training oder ist das ein Training on the Job oder ist das ein Coaching? Und ein Beispiel, ein Kollege aus der Weiterbildung hat mir ein Buch gegeben, wo in der Theorie diese Konzepte beschrieben sind. Und ich habe das Buch gelesen, nachdem ich das Konzept schon erstellt hatte und habe mir gedacht, ach ja, genau, so habe ich das auch gemacht. Irgendwie, ich sag mal, intuitiv richtig. Und an manchen Stellen habe ich mir gedacht, ach ja, so hätte man das vielleicht auch machen können und konnte es besser reflektieren. Aber am Ende habe ich halt einen Mix aus sehr vielen Dingen irgendwie gemacht, die ich jetzt halt für richtig hielt. Und die Kollegen, die sind jetzt eben, also aus dem Learning and Development Bereich, sagen wir, sind eben dazu übergegangen zu sagen, wir nehmen diese Lernbegleiter und Learning Coaches, da gibt's ja noch eine zweite Berufsgruppe bei uns, sage ich jetzt mal, in eine Community of Practice auf, die auch wächst, wo sich die Menschen, die ähnlich wie ich in so einer Lernbegleitungsrolle befinden, untereinander austauschen können und voneinander lernen können. Also ich glaube, dass sich die Rolle der Weiterbildung da einfach verändert hat und sie das auch sehr, sehr gut angenommen haben und uns auf unserem Weg unterstützen und begleiten. Das ist auch hier, glaube ich, eine super Win-Win-Situation.
Sehr schön. Also ich wollte damit auch die Weiterbildung gar nicht abwerten, bin ja selber einer von denen, die bisher immer von Weiterbildung gelebt haben, aber ich habe tatsächlich den Eindruck, wir hören zu früh auf. Wir müssen uns mehr um das Thema Kompetenz kümmern und nicht so sehr um das Thema Wissen. Wissen ist, wie du ja sagst, nur ein kleiner Anteil. Von den 320 Stunden sind es bei dir nur 20. Und wir kümmern uns um dieses ganze Thema, wie Leute im Job eigentlich ihre Arbeit machen, praktisch gar nicht. Und da ist, glaube ich, das große Zukunftsfeld für uns. Wenn wir Kompetenzentwicklung unterstützen, haben wir in der Weiterbildung auch einen ganz anderen Stellenwert in Unternehmen, als wenn wir nur das Wissen vermitteln. Aber ja. Albert, du hast noch was sehr Schönes gemacht und vielleicht können wir damit abschließen, obwohl es noch ein größeres Thema ist. Du hast 10 Thesen für Lernbegleiter mal in 10 Tweets gefasst. Also sie sind auch schön kurz. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen zu deinen 10 Thesen für Lernbegleiter.
Ja, Auslöser war tatsächlich auch hier Learning and Development. Also die Kollegen laden zum sogenannten Learning Coffee ein. Und da wurde ich eben eingeladen als Lernbegleiter, um darüber zu erzählen. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt allen das Konzept erkläre, dann ist das langweilig, weil der Großteil der Organisation kannte das schon. Und ich habe dann eben gesagt, ich möchte eigentlich mehr darüber reden, was so meine Erfahrungen sind. Also ich wiederhole nochmal, ich komme ja nicht aus dem Thema Lernen, sondern ich komme aus der Fachlichkeit. Das heißt, ich habe das Lernen oder das Lernbegleiten gelernt, sagen wir es mal so. Und habe mich dann einfach gefragt, was sind so die Dinge, die ich gelernt habe? Und nachdem ich das halt für diese Session vorbereitet habe, dachte ich mir, okay, dann kannst du es auch twittern. Und ja, war dann auch überrascht, wie sehr der quasi dann durch die Decke ging, sage ich mal. Der hat in kürzester Zeit sehr, sehr viele Retweets und Likes bekommen. Und ja, das war so ein bisschen der Hintergrund. Ja, wir können sie gerne durchgehen, wenn du möchtest.
Ja, wenn du so in einer Kürze. Ja, dann kurz einfach beschreibst, wir können sie ja dann hinten nochmal in die Shownotes setzen.
Genau, also das Erste war eben, das habe ich auch schon geschildert, das Lernen basiert auf Freiwilligkeit. Ich würde niemanden in das Programm nehmen, der keine Lust darauf hat, weil ich nicht glaube, dass wir dann erfolgreich das Lernen begleiten können, wenn die Person das nicht selber machen möchte. Der zweite war, Lernbegleitung ist Verführung. Ja, wir haben darüber diskutiert, ob der Begriff Verführung der richtige ist. Aber im Prinzip ging es darum, ich kann auch hier niemanden zum Lernen zwingen. Und ich kann auch in einer theoretischen Wissensvermittlung manchmal nicht vermitteln, warum etwas gut ist. Ich mache mal ein Beispiel. In einer Wissensvermittlungsschulung habe ich auch diese Schulungen, das muss man wissen, sind immer konkret auf das Problem gemünzt, das wir lösen. Also ich wusste, es gibt jetzt einen Termin und in dem wird ein Problem besprochen. Und ich habe dann versucht, die Rolle des Außendienstes in dem Termin mit dem Kollegen zu reflektieren. Der Außendienst bei uns ist ja sehr viel im Kundenkontakt. Und ich hatte, ich sag mal, sinngemäß gesagt, wenn der Außendienst da ist, dann musst du eben aufpassen, dass der Termin dir nicht entgleitet. Ja, weil der weiß ganz genau, was der Kunde will. Und deine Aufgabe ist es ja herauszufinden, was der Kunde will. Das heißt, da wirst du ein Problem möglicherweise spüren. Und so könntest du theoretisch darauf reagieren. Und dann kam dieser Termin und das Fazit in der Reflexion war, der Termin ist mir völlig entglitten. Ich habe keine Ahnung gehabt, wann und wo und was ich hätte anders machen können. Also ich will sagen, dieses theoretische Heranführen ist das eine, aber praktisch zu erleben, was es bedeutet, ist das nächste. Und die Lösung lag darin, dass wir einfach den nächsten Termin, habe dann ich an der entsprechenden Stelle moderiert und der Lernende konnte dann sehen, wie ich es gemacht habe, damit das eben nicht so entgleitet. Und hat dann in der Reflexion gesagt, ich möchte das können, was du kannst. Und davon hatte ich schon mehrere Beispiele. Also dieses, ich verführe dich, dass du sagst, ja, das, was du da tust, das ist das, was ich eigentlich auch können möchte. Ich wecke quasi die Neugierde in irgendeiner Form. Ja, dass sie sagen, okay, das reizt mich, das will ich auch können. Genau. Lernen bedeutet auch, Gelerntes zu hinterfragen, war der dritte Tweet. Ich habe halt festgestellt, dass sehr, sehr unterschiedliche Menschen diese Rolle übernehmen und dass sie natürlich mit völlig unterschiedlichem Vorwissen in diese Sache reingehen. Und einer der Kollegen kommt zum Beispiel aus dem Thema Requirements Engineering. Für die, die nicht wissen, was das sind Menschen, deren Aufgabe es ist, die Anforderungen der Kunden für die Produkte zu spezifizieren und so aufzuarbeiten, dass das Team damit arbeiten kann. Mit anderen Worten, das sind Menschen, die wissen, was Kunden wollen. Das ist ihr Job gewesen über viele, viele Jahre. Und jetzt komme ich und sage, ich brauche genau das Gegenteil. Ich brauche einen Menschen, der alles, was er glaubt zu wissen, als Hypothese interpretiert und Demut zeigt vor der eigenen Unwissenheit. Also sagt, okay, ich glaube hier etwas über Kunden zu wissen, aber ich weiß es nicht. Denn wenn er es weiß, dann braucht er den Kunden nicht mehr einzubeziehen und wir sind genau an der Stelle, wo wir vorher schon waren. Das heißt, mein Lernziel mit diesem Lernenden ist gar nicht irgendwie das theoretische Wissen oder sonst irgendwas, sondern in diesen Alltagssituationen ihm immer wieder zu spiegeln, pass auf, du hast hier einen Satz gesagt, der mit einem Ausrufezeichen endet. Er wäre fantastisch gewesen, wenn du ihn so betont hättest, dass er mit einem Fragezeichen endet. Das ist ganz, es ist ganz, ganz einfach. Er hat ganz tolle Hypothesen über Kunden, aber ich muss ihn dahin bringen, dass er sie überprüft. Und das ist es halt, ne? Die Kollegen haben ganz viel Vorwissen und sie müssen das alte Verhalten, das die Organisation ihnen antrainiert hat, hinterfragen, erkennen, dass sie das falsch in Anführungszeichen, als ungeeignet für die Rolle, sagen wir es so, machen und dass sie jetzt ein anderes Verhalten eben an den Tag legen müssen.
Übrigens, das bezieht sich auch auf alle Weiterbildner. Üblicherweise fragt ja keiner, wenn er einen neuen Kurs konzipiert, die Zielgruppe, was sie eigentlich haben will, sondern wir denken auch, wir wissen genau, was die brauchen in welcher Reihenfolge. Also ich glaube, das können wir auf uns auch sehr gut beziehen. Danke.
Genau, Lernen entsteht im Kontext eines Problems. Ja, man kann natürlich auch auf Vorrat lernen, das war der Hauptkritikpunkt an diesem Tweet, aber ich halte nichts von Vorratswissen. Also diese 20 Stunden, die ich erwähnt habe, sind tatsächlich theoretisches Wissen. Aber es gibt ja sehr, 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 sehr viel praktisches Wissen eben in diesen 300 Stunden, die wir gemeinsam arbeiten. Und das entsteht dann quasi genau in diesem Kontext. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich dir erzähle, wie du in einer bestimmten Situation reagieren musst. Du spürst erst, wenn du an diesen Scheiterpunkt kommst in einem Gespräch, in einer Konstellation mit dem Team oder auch in einem Kundengespräch, dass du nicht mehr weiter weißt, dass du dich dann quasi öffnest und sagst, okay, ich bin jetzt bereit für deinen Input, Alper. Das, was du mir vorher in der Theorie gesagt hast, habe ich vielleicht vernommen oder sonst irgendwas, aber erst in dem Moment, in dem ich selber scheitere und ein Problem spüre, lerne ich. Es gibt hier noch einen zweiten Aspekt in diesem Tweet, nämlich ich erfinde als Lernbegleiter keine Aufgaben. Also ich möchte nicht irgendwie eine künstliche, du könntest doch jetzt mal folgendes Problem lösen Situation haben, sondern ich möchte, dass die Lernenden ausschließlich echte Probleme der Teams, mit denen sie zusammenarbeiten, lösen. Das bedeutet übrigens, wenn ich mir meine Methoden überlege, die sie lernen sollen, kann es theoretisch passieren, dass manche Methoden nie gebraucht werden, weil das Team nie solche Probleme hat. Also das ist jetzt ein theoretisches Problem, aber mir ist es wichtiger, dass sie echte Probleme lösen, als dass sie lernen, was ich mir überlegt habe, was sie lernen sollen. Also ich setze die Wertschöpfung über mein Silo denken, die müssen das jetzt aber können. Das ist ganz, ganz wichtig. Der nächste Tweet war, Lernen von tiefem Wissen auf Vorrat ist Verschwendung. Das bezieht sich auf das, was ich gerade gesagt habe. Es bringt jetzt nichts, wenn ich dir heute erzähle, was passiert, wenn du in eine Kanzlei fährst, um dort eine Beobachtungssituation, also kein Interview, sondern zu beobachten, wie arbeiten die dort. Wenn ich dir das heute erzähle und du in den nächsten 6 Monaten nicht in eine Kanzlei fährst, dann ist dieses Wissen völlige Verschwendung. Ja, du hast es irgendwie dir angeeignet, ist ein bisschen was ist hängen geblieben, aber eigentlich muss ich das sehr, sehr konkret, kurz bevor du diesen Sachverhalt hast, bevor du diese Tätigkeit machst, bevor du diese Kompetenz anwenden musst, muss ich dich eigentlich schulen. Das heißt, ein Grundsatz ist, es gibt eine Grundlagenschulung, das sind 8 Stunden. Alle anderen Schulungen passieren immer ganz konkret, kurz bevor du es wirklich benötigst. Genau, Lernbegleitung bedeutet, Angebote zu schaffen. Das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe. Es gibt immer Vorbereitung, Durchführung und Beobachtung und Reflexion. Und wir unterstützen das Ganze übrigens vielleicht am Rande durch LernOS von Simon Dückert. Auch das ist ja ein Angebot. Die Lernenden können selbstständig auch weiter lernen. Aber auch das Lernen mit mir, also durch Vorbereitung, durch Durchführung, durch Reflexion, sind Angebote. Sie buchen mich. Und wenn Sie es nicht machen, dann frage ich vielleicht ein paar Mal, warum Sie es nicht gemacht haben. Aber es ist letztendlich Ihre Entscheidung.
Und dieses, das ist so ein Grundprinzip, so ein Prozess, wie man Lernen auch selber gestalten kann. Und dahinter steckt wahrscheinlich die Hoffnung, dass Sie auch ohne dich das dann später so weitermachen.
Ja, weil es gibt natürlich eine Zeit nach der Lernbegleitung, wobei wir uns da Gedanken darüber machen, ob ich diejenigen, die ich jetzt zu Fortgeschrittenen mache, später zu Experten weiterentwickle und vielleicht die Lernenden, neue Lernende dazu nehmen, also dass die sozusagen als Fortgeschrittene dann Anfänger weiterentwickeln. Das wären Konzepte, über die man nachdenken kann. Aber LernOS hat noch weitere Vorteile. Beispielsweise, dass sie eben unabhängig von mir lernen können, dass sie sich an ihre eigene Lerngeschwindigkeit anpassen können und dass sie vielleicht auch später, also wenn sie jetzt morgen einen Kanzleibesuch hätten und 6 Monate später nochmal einen haben, dann haben sie vielleicht trotzdem viele Dinge vergessen. Dann haben sie ein Selbstlernmedium, um nochmal zu reflektieren, was war denn das? Und dann nur noch punktuell die Lücken mit mir schließen müssen und mich sozusagen dadurch entlasten. Also LernOS hat einen massiven Skalierungsanspruch eigentlich gehabt, als ich es konzipiert habe oder halt adaptiert habe für unseren Sachverhalt.
Ja.
Der nächste Tweet war, Wissen alleine reicht nicht, es braucht Verstehen. Ein Beispiel, das ich dafür habe, ist ganz simpel. Also bei solchen Kundeneinbezügen brauchen wir Technik. Also ich muss das Interview in irgendeiner Form mitschreiben. Ich muss in irgendeiner Form zum Beispiel den Bildschirm des Anwenders sehen können. Was macht er da? Wo klickt er da? Und so weiter. Also es gibt technische Anforderungen. Ich muss irgendwie telefonieren. Und für dieses Setting gab es jede Menge Anleitungen. Und dann kam plötzlich Corona. Das heißt, die Anleitungen, die wir haben, funktionieren nicht mehr. Und wir stellen jetzt fest, dass die Menschen, also die Lernenden, sind ja aktuell im Homeoffice zum Großteil. Das heißt, auch die alten Anleitungen, die quasi für die IT-Infrastruktur der DATEV ausgelegt waren, funktionieren nicht mehr. Ich mache mal ein Beispiel. Mit den Telefonen, die physisch in den Gebäuden der DATEV sind, kann man Konferenzschaltungen zu sehr vielen Teilnehmern aufbauen. Mit dem privaten Handy kann ich vielleicht nur 3 Leute in die Konferenz holen, weil es ist einer. Das kannst du über DATEV abrechnen, aber deine Infrastruktur ist nicht geeignet, um große Mengen von Menschen in so eine Konferenz reinzuholen. Ja, was machen wir denn jetzt, wenn alle im Homeoffice sitzen? Und da ist es mir wichtig, dass die Leute nicht, also die Lernenden von mir nicht eine Anleitung bekommen, wie sie das jetzt zu tun haben, sondern dass sie verstehen, nach welchen Prinzipien wir diese Anleitungen geschrieben haben. Und ein ganz wichtiges Prinzip ist Datenschutz. Egal wie viele Leute in dieser Konferenz drin sind, auf gar keinen Fall darf in irgendeiner Form der Name des Teilnehmers oder der Name der Kanzlei von denen, die nicht beteiligt sind, also die nicht direkt beteiligt sind, mitbekommen werden. Ja, das ist einfach ein Datenschutzprinzip, das wir haben. Ein anderes Prinzip ist, wir möchten immer, dass der Teilnehmer des Kundeneinzugs, also der Steuerberater, der Sachbearbeiter, auf unseren Computer schaut, damit wir sicherstellen, dass wir nicht personenbezogene Daten sehen. Also keine Ahnung, wenn ein Mandant eine E-Mail schickt, dass wir das nicht sehen können. Und es ist wichtiger, dass er versteht, warum wir nicht eine Drei-Schritt-Anleitung geschrieben haben. Also man könnte sehr einfache Anleitungen stricken. Alle gehen in einen Blue-Jeans-Raum, jeder sieht, wer da ist, der Teilnehmer gibt seinen Bildschirm frei und alles ist gut. Das ist eine ganz einfache Anleitung. Unsere Anleitung hat 17 Schritte, weil wir es andersrum machen müssen und das technisch viel komplexer ist, was wir da wollen. Und ich will, dass die Lernenden verstehen, warum wir zu dieser Anleitung gekommen sind. Das ist ganz, ganz wichtig, damit sie dann in einer völlig anderen Situation die Prinzipien verstanden haben und sich selber überlegen können, wie löse ich jetzt das Problem, was sind die grundlegenden Prinzipien. Das war jetzt ein technisches Beispiel, aber das gilt für alles, was wir tun. Am Ende ist es wichtig, dass sie das Wissen im Kontext sozusagen richtig anwenden und dafür müssen sie es verstehen.
Ja, das ist auch eine Voraussetzung für Kompetenz, also handeln können, in unvorhergesehenen Situationen selbstständig handeln können, richtig. Und deshalb brauchen wir dieses Verstehen. Ja, sehr schön.
Genau. Ja, das nächste Mal, Lernen durch eigenes Nachdenken ist wirksamer als Lernen durch Imitation. Wir haben sehr viel mit den Lernenden diskutiert, ganz am Anfang vor allem, ob nicht ich die Durchführung mache. Also wenn du an das Angebot denkst, Vorbereitung, Durchführung, Reflexion. Und ich sage ja, nein, sie müssen es selber durchführen. Es gab eine Situation, da haben Lernende gesagt, ich soll das doch durchführen und sie beobachten mich, um zu lernen. Und ich glaube, dass das nicht funktioniert. Nehmen wir das Beispiel, das ich vorhin hatte mit dem Außendienst. Der Lernende hätte nur beobachtet, dass es nicht entgleitet. Also er hätte nur gesehen, hey, so ein Termin mit dem Außendienst ist total chillig, da passiert gar nichts. Der Alper hat das voll gut unter Kontrolle, ich kann das genauso gut. In dem Augenblick, in dem der Lernende in die Situation kommt, spürt er, oh, irgendwas ist anders gelaufen. Man kann ja gar nicht sagen, was genau. Also es ist ja nicht irgendwas, was man wissen kann, sondern es ist einfach eine Kompetenz, die man tatsächlich erwerben muss. Wann hätte ich was sagen können oder wo hätte ich vielleicht die Kurve kriegen müssen, damit es halt nicht so entgleitet, wie es entglitten ist. Und dafür braucht man diese Situationen, dass man selber da reinkommt und nicht imitiert, was ich gemacht habe, weil dann kann man in unterschiedlichen Situationen nicht adäquat reagieren. Es gibt dann noch einen anderen Aspekt, der jetzt auch im nächsten Punkt eigentlich drin ist, nämlich Rockstars sind schlechte Lernbegleiter. Der war tatsächlich auf mich selbst gemünzt. Also mit Rockstar meine ich, ich bin jemand, der seinen Job seit 15 Jahren macht. Und meine Beobachtung ist, wenn ich in der Vergangenheit Kundeneinbezüge gemacht habe mit den Teams, dann gab es nicht viel Widerspruch. Und da kommt der Alper, der weiß, was er sagt. Wir machen das jetzt so, wie er es gesagt hat. Da gibt es nicht viel Diskussion und auch nicht viel, Widerstand, sage ich jetzt mal. Als Lernbegleiter ist das aber die denkbar ungünstigste Konstellation. Also am Anfang, als wir noch physisch vor Ort saßen, waren alle Augen immer auf mich gerichtet. Also ich komme in diesen Raum, die Kollegen wissen ja, wer da ist. Mhm. Und sie schauen auf mich. Und das ist ganz, ganz schlecht, weil ich bin irgendwann weg. Und ich möchte, dass der Lernende autonom agieren kann und nicht meine Abwesenheit dann irgendwann eine Lücke reißt. Deswegen ist auch wichtig, ich halte mich so gut es geht zurück und überlasse dem Lernenden die Bühne, damit er oder sie in dieser Rolle wachsen kann und die Kollegen sehen, wie sich die Kompetenz des Kollegen oder der Kollegin halt entwickelt und dann auch die Kollegen ein Gefühl der Sicherheit bekommen, ja, wir sind gut aufgehoben bei dem Lernenden und es braucht eben nicht den Alper. Ja, der muss da nicht dabei sein, das funktioniert auch anders. Genau, und last but not least, jeder Lernende ist anders. Das hatte ich ja vorhin in dem Beispiel schon gesagt. Das ist für mich persönlich halt auch eine der Top-Erkenntnisse. Man überlegt sich ein Konzept, was will ich eigentlich alles inhaltlich vermitteln? Und bei dem einen geht es halt darum, Mensch, du musst mehr aus dir rauskommen in solchen Situationen. Beim anderen ist es, mache nicht so viel Ausrufezeichen, mach mehr Fragezeichen. Bei dem anderen ist es, du musst in der Art, wie du diskutierst, mehr Fragen stellen und weniger bestimmend sein. Also Lernbegleitung entwickelt mich als Lernbegleiter auch selbst massiv weiter, weil ich mit so unterschiedlichen Persönlichkeiten zu tun habe. Es macht aber auch unglaublich viel Spaß und grau ist all die Theorie. Am Ende zählt halt, was im Alltag passiert.
Mhm. Alper, einen ganz herzlichen Dank. Allein deine 10 Thesen lohnen sich schon mal, nochmal sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, wir haben jetzt schon über eine Stunde miteinander geredet. Wir sollten jetzt einfach mal aufhören, obwohl ich dir ganz gerne noch weiter zuhören würde. Du hast ganz viel zu erzählen und ich bin nach wie vor total fasziniert von deiner Rolle, wie du sie ausführst und dass du Kompetenz auch wirklich anregst und unterstützt, die Kompetenzentwicklung unterstützt. Ich wünsche dir dafür ganz viel Erfolg als Lernbegleiter und ich hoffe, deine Organisation merkt auch sehr deutlich, dass es sich lohnt und sucht immer mehr von deiner Sorte. Herzlichen Dank für die
vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte.